Ich wollte an dem Abend nicht schlafen gehen. Da habe ich gesagt, ich will nicht schlafen. Ich will, dass es nicht aufhört. Ich habe dann 38 Stunden nicht geschlafen. 2013 haben wir den ersten Silbermedaille gewonnen, wo ich dann dabei sein durfte. Da habe ich mich noch übergeben vom ein Glas Wein. Mein Körper war einfach out of order. Du bist bei CSKA, du bist auf dem höchsten Level, aber als Mensch fehlt dir was. Als die Tür dann zuging, habe ich geweint. Ich habe geweint, weil sich so viel bei mir angehäuft hat.
Da habt ihr gerade Benners gehört. Das ist mein Gast diesmal bei Kurz und Knapp, dem Basketball-Podcast. Servus, schön, dass ihr dabei seid. Benners ist aktueller NBA-Champion mit den Boston Celtics. Nicht als Spieler, sondern als internationaler Scout dieses Clubs. Und dieser Club, die Celtics, das ist ja nicht irgendein Club, nö, das ist der NBA-Rekordmeister. 18 Mal haben die den Titel gewonnen. Benners hat lange auch für die Nationalmannschaft von Litauen gearbeitet als Co-Trainer. Da hat er 2-mal Silber gewonnen bei der EM. Und dann hat er noch was gemacht. Er war bei einer der besten Vereinsmannschaften in Europa auch als Co-Trainer bei CSKA Moskau. Ihr erfahrt gleich, wie man an solche Jobs kommt, was Jugendspieler auf der Bank besser nicht machen sollten, wenn ein NBA-Scout zuschaut und wie Benners beinahe in der zweiten Liga in Würzburg gelandet wäre und dann doch bei einem Euroleague-Team unterschrieben hat. Bewertet die Folge gern, das sind 5 Sterne Deluxe. Lasst ein Abo da und teilt den Podcast in euren Chatgruppen. Das hilft mir sehr. Vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit dem NBA-Champion, der Deutsch spricht und nicht Dirk heißt.
Wir haben uns kennengelernt beim Final Four und beim Adidas Next Generations Tournament, also dem Nachwuchsturnier für U18-Jährigen. Für alle Leute, die dich nicht kennen, also du bist in der Basketballblase natürlich bekannt, aber für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor. Wie heißt du? Wo kommst du her? Was machst du?
Benners Matkevicius. Kannst das drehen und wenden, wie du es willst. Litauischer Herkunft. Bin dort geboren, bin in Deutschland aufgewachsen, habe in den USA Basketball gespielt und studiert, also Highschool und College. Bin dann zurück nach Deutschland, nach Cuxhaven zurück. Ich bin in 2 Städten aufgewachsen, Westerstede und Cuxhaven. Und dann in Cuxhaven dann professionell gespielt, in der Pro A. Bei den Baskets, als ich weggefahren bin in die USA, waren die in der 5. Liga. Da hat mein Vater die hochgebracht bis zur 2. Liga. Als ich dann zurückkam, haben wir dann in der Pro A gespielt. Ich musste aufhören wegen Verletzung, weil ich 2 Knie-OPs hatte im College und dann die dritte dann in Deutschland. Aber das war so fehlbelastungsbedingt, musste ich dann aufhören, Schambeinentzündung und ich habe mich dann als Trainer ausgelebt, habe die Emotionen dann halt in der Seitenlinie dann auch rausgelassen, habe dann auch gescoutet, Übungen gemacht, Drills, alles vorbereitet von A bis Z, dass es also für meinen Vater dann einfach ist, weil ich dann sein Assistenztrainer war. Und dann wurde ich dann nach CSKA berufen, CSKA Moskau, als Scout, mehr so als Videoscout und Scouting Reports und sowas und dann die Mannschaft für die Saisons dann vorbereiten und zu scouten, die Spieler. Und dann von da aus habe ich dann angefangen, bei der Nationalmannschaft zu arbeiten. Da haben wir EM, WM, Olympiade, Rio. Dann habe ich bis letztes Jahr halt litauische Nationalmannschaft mitgemacht. Und habe seit 2014 das parallel mit dem Boston Celtics Job gemacht. Also 2013 bei der Nationalmannschaft im ersten Sommer gemacht, als wir dann in Slowenien eine Silbermedaille gewonnen haben. Und dann 2014 bei den Celtics angefangen und dort als International Scout dann seitdem, jetzt bin ich mittlerweile nicht mehr bei der Nationalmannschaft, also das sind sehr verschiedene Gründe, zum ersten Mal Gesundheit, ich wollte mich auch ein bisschen auf meinen Rücken konzentrieren, weil ich einfach die letzten Jahre nur durchgepaukt, durchgearbeitet habe, jeden Sommer, jeden Winter, das auch genossen habe, aber das dann so ein bisschen diese Verschleißerscheinung wieder auf anderen Wegen.
Da habe ich dich gerade abgeholt. Ich habe dich gerade vom Arzt abgeholt, wegen Rücken.
Ja, ja. Und ich habe das ein bisschen vernachlässigt mit den Reisen, mit dem Sitzen und dann mit dem Arbeiten. Ich habe immer Sport gemacht, war immer aktiv, aber ich darf halt nicht wirklich so diese Springen, Abstoppen, diese
alles, was Basketball ausmacht.
Ja, ja.
Ich habe die Folge angeteasert mit dem Titel NBA-Champion, der Deutsch spricht und nicht Dirk heißt. Weil, naja, also überleg mal, wen gibt's da noch? Und da fällt mir eigentlich nur Benners ein.
Ja, der litauisch-deutsche
also
Bürger.
Es gibt noch bei den Denver Nuggets einen Strength and Conditioning Trainer, der brasilianisch und deutsche Wurzeln hat.
Okay.
Und da muss ich auch mal gucken, vielleicht kriege ich den mal.
Aber spricht auch Deutsch? Oder, ja, nicht? Oder ist es so?
Das weiß ich eben noch nicht. Also da müssen wir mal gucken. Aber ansonsten bist du es, weil du bist auch aktueller Champion. Also vergangenes Jahr, 2024 mit den Celtics, die Meisterschaft gewonnen im Finale gegen die Mavericks, 4-1.
Ja.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Lass uns doch mal, also ich versuche dieses Gespräch so ein bisschen, wie du es in deinem Podcast auch machst, gerne mal so in 4 Viertel zu gliedern.
Ja.
Ich finde das ganz schön, diese Sinneinheit. Und vielleicht kriegen wir dann noch eine Halbzeitpause hin und eine Overtime. Vielleicht aber auch nicht. Schauen wir einfach mal.
Ja.
Und ich würde gerne damit einsteigen, dieses Thema NBA-Scout und du wirst Champion. Also du bist jetzt seit mehr als 10 Jahren bei den Celtics verantwortlich fürs internationale Scouting. Also du suchst die Nachwuchsspieler sozusagen aus. Müssen ja nicht immer super jung sein, aber wer würde passen? Vielleicht für einen Draft oder vielleicht auch so. Wie kann man sagen, wie hoch ist jetzt dein Einfluss darauf, dass die Celtics am Ende die Meisterschaft gewinnen in der NBA?
Ja, im Endeffekt triffst du keine Entscheidung. Du musst ja auch, wir haben eine Meinung, das müssen wir auch alle realistisch sehen, dass wir halt nicht die Entscheidungsträger sind. Aber wir haben, jeder hat eine Meinung und jede Meinung ist wichtig. Und dann im Großen und Ganzen wird das Puzzlestück dann zusammengestellt.
Also die Mannschaft.
Ja, nicht unbedingt die Mannschaft. Also es ist so sinnesübertragen, dass es halt so, dass das große Bild dann gebildet wird und dann halt die Vision dann dadurch auch entsteht. Das ist ja nicht so, dass wenn du durch die Picks dann sofort einen Spieler hast, sondern vielleicht durch den Pick entstehen vielleicht mehrere Picks, die du dann tradest, dann kriegst du einen Spieler zurück, den du vielleicht auch wieder tradest, und dann ist es so, dass du eine lange Vision hast davon. Und wir haben halt mit Danny Ainge damals quasi von null angefangen.
Der war damals Präsident und auch de facto General Manager, oder?
Ja, der war, genau, das ist so, dass er halt...
Frühere NBA-Spieler bei den Phoenix Suns und bei den Lakers...
Ja.
Nee, und bei den Celtics vor allem ja auch.
Lakers nicht,
natürlich Todfeindschaft.
Ja, Lakers nicht.
Wie Bayern und 1860 oder so. Nee, also er war bei den Celtics quasi eine Legende dort.
Ja, genau. Und da haben wir das schon mit den ganzen Picks von Brooklyn dann angefangen, die Mannschaft für die Zukunft aufzubauen. Weil damals die Trades mit dem Brooklyn Nets gemacht worden sind, Kevin Garnett und Paul Pierce. Und dann haben wir ganz viele Picks gemacht, da war ich noch nicht dabei. Dadurch brauchen die auch jemanden in Europa. Und dann wurde ich angelacht quasi. Und seitdem sind wir dann halt gemeinsam unterwegs. Ich mache dann hier die Europa unsicher in dem Sinne und versuche dann halt nicht nur Draft-Prospects zu scouten, sondern auch Free Agents. Daniel Theiss als deutscher Spieler, der dann halt bei uns gespielt hat, der hat ja auch lange in Europa, in Deutschland gespielt und hat sich hochgearbeitet.
Genau, aber bei Bamberg zuletzt, bevor es dann in die NBA ging.
Ja, Braunschweig, Ulm, Bamberg, und dann kam es so, dass er sich so peu à peu in die NBA reingespielt hat und dann halt zu dem Zeitpunkt auch zum richtigen Zeitpunkt in die NBA gekommen ist.
Und du hast ihn empfohlen unter anderem, kann man das so sagen?
Ja, also ich war so, wie gesagt, einer der Meinung. Und es ist so, jeder hat eine Meinung, ich habe das unterschrieben. Was war für mich, war das halt einer, den ich dann halt die ganze Zeit auch gescoutet habe, weil ich oft in Bamberg war, und das war dann viele, viele Spiele, die dadurch dann auch gescoutet worden sind und auch andere Spieler, in den Spielen vielleicht andere Spieler geschaut habe, aber Daniel hat sich immer gut gemacht und war immer stabil, konstant. Und das hat dann halt Früchte getragen und am Ende haben wir dann unterschrieben in dem Sommer. Ja, und dadurch bin ich, es ist meine Rolle immer wieder auch manchmal, also oft eher Nein zu sagen als Ja zu sagen. Es ist eher so, dass ich dann auch erkennen muss, was Hype ist, was kein Hype ist, wer was über die Spieler erzählt. Also das Netzwerk ist dann wichtig, dass du auch vertrauenswürdige Personen hast, die dann halt auch dir die richtigen Informationen zu sprechen. Weil jeder sieht die Spieler auf Video, jeder beobachtet dieselben Spieler, jeder hat vielleicht einen anderen Blickwinkel mit deren Vergangenheit. Ich habe halt eine Vergangenheit als Trainer, als Spieler, habe verschiedene Levels gesehen, und dann hast du auch eine ganz andere Perspektive. So, andere haben vielleicht einen ganz anderen Winkel, den sie in den Spieler anschauen, als ehemalige Journalisten oder halt die halt vielleicht aus einem anderen Milieu kommen.
Okay.
Und dann hast du da durch dein Netzwerk dann diese Puzzlestücke, die du zusammenbastelst, und am Ende musst du Entscheidungen fällen über Nationalmannschaften, von den Saisons, die sie abgespielt haben, von den Informationen, die du bekommst, von den Interviews, von den Individualworkouts, von den Trainingseinheiten, einfach den Camps, wo du die siehst. Du hast die verschiedenen Kontexte, in denen du Spieler siehst und dann immer wieder beobachten kannst, wie er sich macht, ob er sich dann in dem Kontext vielleicht besser macht oder überall gleich ist oder halt gar nicht sich findet. Und dadurch auch mit den Trainern redest und siehst, wie der funktioniert, wie der tickt, was für eine Mentalität der Spieler hat. Und dann kannst du es auch besser einschätzen, wie er sich dann in einem höheren Level machen könnte. Weil du kannst ja nicht wirklich sagen, so wird es sein. Weil es gibt keine einwegige Wahrheit. Es gibt halt viele Wahrheiten.
Ja.
Und du musst dann halt wirklich im Laufe der Zeit halt beobachten, wie die Entwicklung ist. Und 1-2 Jahre reicht da meistens nicht aus. Du musst schon sehen, wie er vorher war, was aus ihm geworden ist, ob er sich verbessert hat in den letzten 2 Jahren, ob er stehen geblieben ist, vielleicht ist er gewachsen. Also es gibt verschiedene, bei den Profis ist es ja noch anders, wenn du halt einen Rollenspieler aus Europa und er soll eine Rolle in der NBA spielen, dann willst du ihn auch wirklich, dass es 1:1 passt. Du kannst nicht ganz selten, dass du einen Star aus Europa zur NBA bringst und dort einen Rollenspieler machst aus ihm. Also meistens ist es so, dass ein Rollenspieler zum Rollenspieler wird. Es gibt Ausnahmen, also diese Ausnahmen, die halt Outlier sind, die kannst du halt nicht möglich in diesem ganzen Kontext dann mit einbeziehen. Du musst halt wirklich die große Masse sehen und sehen, was dann halt wirklich realistisch ist, wie er in deine Mannschaft passt. Vielleicht geht er zur falschen Mannschaft und passt nicht rein und in Wirklichkeit ist er ein NBA-Talent, aber er hat einfach nicht die Gelegenheit oder ist in falsche Mannschaft geraten oder ist irgendwas vielleicht falsch kommuniziert worden. Also sehr viele Details, die dann mit reingehen, dass die Expectations auch realistisch sind und nicht einfach nur da halt Fantasie dahinter steckt und dann am Ende kommst du an und hast einen Reality-Check, was nicht wirklich mit der Wahrheit zu tun hat. Und da musst du halt wirklich schon vorher den Groundwork machen, sodass du vorher schon mit den Agenten sprichst, mit dem Spieler selbst sprichst, also mit den Free Agents. Also mit den Jungen darfst du halt nicht wirklich sprechen. Außer wenn die sich anmelden zum Draft, dann kannst du die interviewen. Also es gibt viele, viele Abzweigungen, wo ich dann halt jetzt in die Tiefe gehen könnte, aber ich weiß nicht, so diese Dynamiken sind halt ganz anders.
Genau, du hast mir damals auch, als wir uns da kennengelernt haben, erzählt beim Nachwuchsturnier beim ANGT, dass du gar nicht so sehr da bist, um dir die Spiele genauso anzugucken, weil das kann man ja auch auf Video, sondern du bist eigentlich hauptsächlich auch da, um hier Kontakte aufrechtzuerhalten, zu knüpfen, um mit Leuten zu sprechen, die du sonst wahrscheinlich sonst nicht so siehst. Also das ist dann fast noch wichtiger bei so einem Nachwuchsturnier, wo man glauben könnte, okay, es geht darum, den Spieler zu sehen und vielleicht auch den mal kurz zu sprechen.
Ja, auch. Also es ist ja, du bist ja da, um auch die Körper zu sehen. Du musst sehen, wie sich die Körper entwickelt haben. Vielleicht, wenn du zum ersten Mal siehst.
Das klingt so ein bisschen echt, dass du die Körper zu sehen.
Ja, du musst ja sehen, wie die Länge, die Spannweite, wie lang der Reach ist. Und dann hast du live auch ein ganz anderes Gefühl. Du musst sehen, ich mag es immer, den Spielern in die Augen zu sehen, um zu sehen, wie er wirklich competitive ist, wie sehr er es wirklich will, wie er in gewissen Situationen reagiert, wie er auf der Bank sich macht. Das ist nicht immer so, dass man halt das, was auf Videos ist, dass man das auch wirklich dann auch sieht, sondern was hinter den, was auf Video nicht zu sehen ist.
Also ob er die Mannschaft anfeuert, wenn er auf der Bank sitzt zum Beispiel.
Ja, nicht unbedingt, dass wie er reagiert, psychologisch. Also ob er dann wirklich vielleicht die Frustration rausbringt, wie er sich mit den Frustrationen umgeht. Und das Anfeuern ist das eine Sache, wie er mit den Trainern spricht, wie die Trainer mit ihm sprechen müssen, um ihn zu erreichen. Das ist also so viele Nuancen ist bei jedem Spieler wieder anders. Und dann musst du einfach verschiedene Sachen aufgreifen können. Und je länger du den Job machst, desto einfacher ist es natürlich.
Aber was ist denn ein gutes Zeichen? Also wenn jemand auf die Bank gesetzt wird, hat jetzt gespielt, bei sich 7 Minuten, dann kommt die Pause, ist ganz normal. Was willst du dann sehen?
Ist sehr situationsabhängig, ja. Also so.
Also sagen wir mal, hat er gerade eine schlechte Phase. Er hat irgendwie 3-mal daneben geworfen, die Mannschaft liegt jetzt irgendwie 8 Punkte hinten, er wird ausgewechselt. Mhm. Was ist dann eine gute Reaktion von dem Spieler, wenn er auf die Bank geht?
Die gute Reaktion ist nicht zu reagieren. Und nicht zu unterreagieren. Also er muss schon irgendwie so poised sein, dass er halt seine Konzentration beibehält und dass er, wenn er wieder reingeht, weil er wird wieder reingebracht, da muss er halt wieder zeigen können, dass er weiterspielen kann und nicht, dass es das Spiel für ihn vorbei ist. Nach den ersten schlechten 7 Minuten, das Spiel geht noch weiter. Es gibt noch ein bisschen Spielzeit zu spielen.
Also da soll nicht sein Handtuch jetzt irgendwo dagegen schmettern oder vielleicht nur einmal, um sich einmal abzureagieren und dann soll er wieder ready werden sozusagen oder sich erholen und dann wieder klar werden.
Ja, bei jedem ist es auch wieder anders. Es ist so sehr individuell. Das war, viele müssten das irgendwie rausbringen. Manche internalizing versus externalizing. Also manche fressen das in sich rein. Mhm. Manche müssen das dann kurz rausbringen und dann ist es auch okay. Dann sehe ich, dass das Feuer da ist. Das ist, muss auch unterscheiden, ob das dann echter Feuer ist oder so ein lauer Feuer, so ein Fake-Feuer. Sehen, ob es dann so, ob er es macht, nur um gesehen zu werden.
Also das sind die Zuschauer und so weiter und für die
Coaches. Es gibt so viele Nuancen, dass du halt aufgreifen musst, also sehen, ob der Spieler es wirklich auch ernst meint, dass er wirklich, dass ihm das nahe geht. Mhm. Am Ende ist es so, dass man halt ihn weiter beobachtet, wenn er reingeht und ob er wieder normal ins Spiel sich findet. Mhm. Kommt immer auch darauf an, was für eine Rolle er hat. Ist er ein Werfer, ist er ein Ballhändler, ist er ein Großer? Manche müssen dann ohne Ball spielen können und dann siehst du auch wirklich, wie konzentriert die sind und wie die wirklich wieder zurück ins Spiel finden können. Müssen die aufgerafft werden oder finden die selber wieder zurück ins Spiel?
Ja, sehr interessant. Das heißt, jeder schaut ein Basketballspiel anders. Wenn ich in der Halle bin, dann nehme ich mir manchmal die Zeit und schaue mal nur einen Spieler länger an. Oder ich schaue mir mal nur den Schiedsrichter an, weil ich früher auch Spiele als Schiedsrichter halt gemacht habe, um nur zu sehen, wie läuft er, wie bewegt er sich, wie ist die Körpersprache, wie spricht er mit dem Trainer. Und du schaust dann wirklich auch dem Spieler hinterher, während er auf der Bank sitzt und lässt das Spiel einfach so nebenher laufen und guckst dir erstmal den Spieler an, wie der jetzt auf der Bank sich, wie er sich benimmt sozusagen.
Ja, es gibt 20 verschiedene Wege, das Spiel zu schauen. Mhm. Der Fan sieht es ja, ob der Ball reingeht oder nicht. Mhm. Der durchschnittliche Fan, sag ich mal, ist. Manche sehen dann vielleicht das Spielzug, die Blocks, die gestellt werden, dann die Geschwindigkeit, mit der gespielt wird, dann die Reaktion von den Spielern, die Manipulation von den Spielern. Manche manipulieren gut in der Offense, manche können in der Defense manipulieren.
Was heißt das?
Ein guter Offensivspieler, der die Defense manipulieren kann, der bringt die Defense das zu glauben, was er will, dass die glaubt.
Okay.
Verstehst du?
Also, dass er lässt die gegnerische Defense glauben, jetzt kommt dieser und jener Spielzug oder so.
Es kommt dieser und jener Pass.
Jener Pass, okay.
Dass dann die Defense so quasi sich vorbereitet zu rotieren, dass die glauben, dass der Pass kommt und tatsächlich kommt der Pass dann woanders hin. Mhm. In der Defense kannst du es auch manipulieren, indem du dem Offensivspieler lässt ihn glauben, dass du das eine machst, aber in Wirklichkeit willst du was anderes erreichen. Mhm. Und dann siehst du das meistens im Pick and Roll. Das ist ja so, dass du im Pick and Roll dann erkennen kannst, dass der große Verteidiger das dann auch wirklich mit dem Ballhändler spielen kann. Mhm. Also dass er wirklich ihn ins Zweifeln bringt, aber zu derselben Zeit nicht wirklich seine Position verliert. Mhm. Und dann hast du so, dass du ihn vielleicht ein bisschen zum Denken bringst, was da am Ende dann die ganze Offense verwirrt. Mhm. Und das ist auch ein guter Verteidiger. Also das ist auch nicht so, dass du halt das 1 gegen 1 verteidigen kannst und super schön und schnell und dann aktiv dann den Bälle Steals machst, sondern dass du auch wirklich manipulieren kannst. Und die Steals heißt ja auch nicht zum Beispiel, dass du ein guter Verteidiger bist. Mhm. Dass du vielleicht viel gambelst und dann halt 2, 3 Steals holst, heißt nicht, dass du ein richtig guter Verteidiger bist. Sondern vielleicht hast du 5, 6 dann nicht gestohlen und dann wurden Körbe draus gemacht. Also,
weil du zu aggressiv verteidigst oder du
schlecht eingeschätzt hast.
Schlecht eingeschätzt hast, okay. Und gehst einfach nur auf den Fehlpass und wirst unbedingt ein Ziel haben, um dann einen Fastbreak zu haben und so weiter.
Ja, das sind so, das kann man schon als egoistische Verteidiger dann nennen.
Absolut, absolut.
Also es gibt so viele verschiedene Arten, und als ich dann halt Advanced Scout oder halt Assistenztrainer war, siehst du es ganz anders an. Dann siehst du die Spielzüge der Verteidiger, der Gegner. Und dann musst du deinen Mitspielern oder deinen Spielern dann sagen, was dann kommt. Du musst ja sehen, was für Spielzug gerade angesagt wird. Mhm. Und dann musst du antizipieren können, was die mit dem Spielzug erreichen wollen. Du kannst ja nicht sagen, was du musst sagen, auf wen der Spielzug ist, was kommt, was für ein Block kommt, vom wo der Block kommt, wohin die wollen. Und was meistens siehst du schon anhand der Lineup, also der 5 Spieler, die dann halt auf dem Spielfeld sind, was für Spielzüge die mit der Lineup spielen wollen. Mhm. Manchmal kommt es in der Substitution, dann siehst du so, aha, der kommt rein. Und wenn du schon oft die Mannschaft geschaut hast, gescoutet hast und das zweite Mal spielst, du hast ein gewisses Gefühl dafür automatisch, dass du schon weißt, aha, das wiederholt sich in deinem Kopf schon, weil du schon diese Schablone gesehen hast.
Ja.
Und dann kannst du schon sofort antizipieren, welcher Spielzug kommt. Und dann siehst du die Lineup, dann siehst du noch den Spielzug, dann ist es vorbei. Dann sagst du schon, auf wen der Spielzug ist, wie die sich hinzustellen haben und was kommt. Und dann musst du nicht den Spielzug stoppen, aber du musst nur den Spielzug verzögern können, den Winkel verändern können, dass der Wurf auf dem höchsten Level ist, also dass der Wurf ein bisschen schwerer wird, als sie es geplant haben. Dann hast du schon gewonnen. Dass du schon die Mannschaft zum härter Arbeiten gebracht hast, zum Denken gebracht hast, 1, 2 Sekunden gestohlen hast und dann profitierst du davon, dass sie halt einen schlechteren Wurf nehmen, von dem sie vielleicht aus der Position, wo die sie nicht gewohnt sind, zu nehmen. Also musst du die halt quasi dazu bringen, Würfe zu nehmen aus den Positionen, wo die es nicht praktiziert.
Ja, was sie nicht trainiert haben. Sie haben es anders trainiert. Sie dachten eigentlich, sie bringen den Werfer in der Position zum Wurf, aber es ist jetzt alles einen halben Meter weiter Richtung Ecke zum Beispiel und jetzt wird es schwieriger für sie. Weil sie es nicht in ihrem Muscle Memory haben zum Beispiel, dass es von da so passiert.
Genau.
Aber das sind ja wahnsinnig kleine Kleinigkeiten.
Du veränderst den Footwork auch.
Okay,
du halt die Fußarbeit. Die Fußarbeit, weil du halt wenn manchmal durch die Physis dann halt die aus den Blocks rauspusht, off the ball, und dann, dass die Offensivspieler dann quasi eine andere Route nehmen müssen, um zum Ball zu kommen und dann halt den Ball dort zu bekommen, wo sie es nicht gewohnt sind zu bekommen, und dann veränderst du den Wurfablauf, weil die es halt tagtäglich üben. Mhm. Gute Spieler treffen trotzdem manchmal, aber die Prozentquote ist schon gesunken dadurch.
Okay. Also wenn ich das alles so höre und wenn es die Leute alle hören, dann wenn sie sich denken, ey, wie irre ist das denn? Also wie viel Intelligenz gehört da auch dazu? Wenn es um dieses Thema Basketball-IQ geht, dann da gibt es ja auch verschiedene Ansichtsweisen. Ich habe mit Tristan da Silva gesprochen und bei dem hieß es vor dem Draft, die Magic nehmen ihn, das haben die Magic selber gesagt, weil er so einen unglaublich hohen Basketball-IQ hat, also weil er halt quasi clever ist, was Basketball angeht und auch sonst natürlich. Wie schätzt du das denn ein? Also wie viel Intelligenz gehört denn wirklich dazu, um gut Basketball zu spielen, um richtig gut Basketball zu spielen?
Ja, natürlich musst du Intelligenz haben. Spielgefühl, Intelligenz. Und da haben wir auch eine Diskussion gehabt mit einem Kollegen, wo du denkst, wie viel Manche sind natürlich intelligent. Die sind schon automatisch weiter als alle anderen. Und das ist für die natürlich gegeben. Die haben das Spiel schon verstanden und die sind halt Endgegner. Da kannst du halt machen, was du willst. Und wenn die halt noch dazu lernen und schauen und halt auf dem höchsten Level noch analysieren, dann hast du verloren. Also im Sinne von verloren meine ich jetzt halt, das dir richtig schwer gemacht, weil du halt in alle Winkel mit ihm schon manipulieren musst. Verstehst du? Da musst du schon auf Augenhöhe sein, dass du ein bisschen halt die Pässe verzögerst. Von Jokic, von Doncic, von was auch immer. Aber wenn du jetzt als Spieler, sagen wir mal, eine durchschnittliche Intelligenz hast oder schon eine Gabe dafür hast, sag ich mal ein bisschen, und Arbeit dazukommt, dann hast du halt Intelligenz mit Arbeit. Mhm. Und wie ich gesagt habe, die Schablonen, je öfter du die Gegner anschaust, je öfter du die Gegenspieler als Spieler selbst deine Gegenspieler analysierst, je öfter du das siehst, desto mehr erkennst du diese Patterns. Ich weiß nicht, auf Deutsch, was die Patterns
ist. Muster.
Muster. Mhm. Das ist ein Muster, dass du dann halt anhand der Muster und durch dein Gefühl dann halt das alles kombinierst und dann kannst du auch deine Intelligenz steigern und dann im Spiel erkennst du es automatisch, weil du diese Muster schon gesehen hast. Also das musst du die Intelligenz mit der Arbeit verbinden können. Wenn du nur arbeitest und nicht intelligent bist, dann reicht es für das höchste Level nicht aus. Wenn du halt intelligent bist und arbeitest, dann hast du halt wirklich gute Chancen, sich hochzuarbeiten und dann halt sich noch zu verbessern. Und deswegen musst du Talent haben.
Absolut. Als Spieler und auch als Scout auf jeden Fall. Wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal beim Thema NBA-Scouting dabei. Erstes Viertel grob rum. Ich werde sicher nochmal eine Frage zum Scouting und zur NBA stellen müssen. Das bietet sich einfach an bei dir, aber nur da so eine grobe Struktur haben. Ich habe dich ja vorhin schon gebeten, dich mal kurz vorzustellen. Da ist dein Weg auch schon angeklungen. Das würde ich so im zweiten Viertel gerne machen. Mhm. Jeder hat eine andere Biografie, das ist völlig klar. Jeder hat einen eigenen Weg und es gibt keinen Patentweg zum NBA-Scout. Das hast du auch schon mal gesagt in deinem eigenen Podcast, dem Banners-Podcast. Können wir auch gerne nennen. Würde ich empfehlen, den anzuhören. Und zum Beispiel die Folge mit Simon Eden, dem deutschen Physio und Osteopathen, der Daniel Theiss betreut und viele andere Spieler. Das ist eine super Folge bei dir, wo man euch beide super kennenlernt, wo du selber über deinen Weg viel erzählst. Und Simon fragt dich ja auch, wie wird man dein NBA-Scout? Und du sagst, naja, da gibt's für jeden einen anderen Weg. Und bei dir fällt mir immer auf, du bringst dann immer diesen Begriff Sliding Doors Moments. Also die Türen, die Schiebetüren, die gehen auf und zu, wie in der U-Bahn, wie in der S-Bahn. So ist es im Leben manchmal. Und irgendwie bist du im richtigen Moment nah genug an der Tür dran und traust dich noch schnell rauszuspringen oder reinzuspringen, wie auch immer. Was sind denn bei dir diese Momente gewesen im Leben, die alles entschieden oder die alles verändert haben, also diese Sliding Doors Moments?
Es gibt natürlich einige, die man halt nennen kann. Zwei gravierende, sag ich mal jetzt, die da so wirklich ganz andere Lebensrichtung eingeschlagen haben, war wahrscheinlich der Anruf von CSKA Moskau, weil ich dann die Saison davor in Cuxhaven, wir hatten eine ganz schlechte Saison und wir sind zweimal aufgestiegen, aber wir haben nicht die Lizenz bekommen, wir haben nicht genug Budget gehabt, um in der ersten Liga zu spielen. Da bist du schon frustriert, weil du an deinem Limit bist mit der Mannschaft, aber du willst noch mehr. Du weißt, dass du mehr kannst.
In der ersten Liga spielen, in der Bundesliga. Mhm.
Und
du hast es dir auch verdient.
Ja klar, und glaubst an dich selber und dann denkst du so, es ist schon frustrierend. Ich war schon kurz davor, ich habe Personal Training Schiene eingeschlagen gehabt. Ich habe dann auch Leute trainiert und dann war es so, dass ich mich vor der letzten Saison Cuxhaven bei Würzburg vorgestellt habe. Wir haben uns da mit Würzburg ein bisschen, damals ist schon, ist kann ich schon drüber sprechen, ist schon Ewigkeiten
10 Jahre mehr, oder?
Und da habe ich das Angebot nicht wirklich, mochte ich nicht, war nicht so im Vergleich zu Cuxhaven, was ich dann Cuxhaven hatte, obwohl Würzburg halt viel mehr Potenzial hatte. Die waren halt damals auch noch in der zweiten Liga Pro A. Und das war halt so dieses, man sah die Vision, man sah das Potenzial. In dem Moment habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt noch ein Jahr Cuxhaven und dann wahrscheinlich werde ich in eine andere Richtung einschlagen.
Sofort. Du hättest bei Würzburg was gemacht?
Ja, Jugendtrainer, Assistenztrainer, Scouting.
Von der ersten Mannschaft.
Ja, ja, es wäre dann so für mich. Aber das Angebot war einfach nicht das.
Was. Und wann war das?
2010, glaube ich, 2010.
Mhm, weil 2011 sind die ja aufgestiegen in die erste Liga, zusammen mit Bayern München damals.
Genau, da war Lee Jacker, der bei uns in Cuxhaven gespielt hat. Der ist mein bester Freund und Lee Jacker ist halt damals auch MVP, glaube ich, geworden in der Pro A. Das war das erste Pro-A-Spiel, das im Fernsehen übertragen worden ist.
In der Olympiahalle.
Genau.
Ich war dort, ich war Hospitant beim Bayerischen Fernsehen und saß im Ü-Wagen und habe die Highlights quasi mitgeschrieben.
Ja.
Und dann war dieses Spiel, das lief tatsächlich am Nachmittag.
Ja.
Und zum Glück gab es keine Verlängerung, weil wenn es Verlängerung gegeben hätte, hätten wir ein Problem gehabt, weil danach kam eine ganz wichtige Kochsendung. Mit, ich glaube, Alfons Schubeck und dann wären wir in Schwierigkeiten gekommen. Ja. Aber es war zum Glück rechtzeitig fertig und Bayern hat gewonnen und ist aufgestiegen.
Und Lee, ich habe mit Lee gespielt in Cuxhaven, dann ist Lee kurz weggegangen, ist er wiedergekommen nach Cuxhaven, dann sind wir aufgestiegen, dann ist er wieder weggegangen nach Würzburg. Da gab es halt Verhandlungen mit Würzburg und mir und dann habe ich gesagt, nee. Aber es war, glaube ich, bevor Lee unterschrieben hat. Das war irgendwo nicht verbunden. Dann bin ich in Cuxhaven geblieben, aber dann kam der Anruf im Laufe der Saison, dass wir hatten so ein Fast-Abstiegsjahr, wir haben uns dann für den Klassenerhalt qualifiziert. Mhm. Und dann kam der Anruf und dann bin ich CSKA Moskau.
Und da muss man mal sagen, Pro A ist die zweite Liga, komischer Titel und CSKA Moskau spielt halt Euroleague, also das Höchste, was es gibt in Europa und da wiederum gut.
Genau.
Also richtig gut, das ist ja völlig irre.
Die hatten eine schlechte Saison gehabt, die haben es nicht in die Top 16, glaube ich, geschafft. Und da war es so, dass der Trainer Kaslauskas wurde und er kannte meinen Vater, hat mit meinem Vater gespielt. Er wusste, dass ich meinen Background aus den USA, in Deutschland aufgewachsen. Ich wusste, was ich zu machen hatte mit Scouting Reports. Ich wusste, wie was gemacht werden muss. Und hat er mir eine Chance gegeben. Realität war, dass er mich wahrscheinlich getestet hat bis zum Sommer und hätte ich nicht gepasst, hätte er mich wahrscheinlich ausgetauscht, weil er halt einen längeren Vertrag hatte. Mhm. Das war schon eine stressvolle Zeit, das war eine schwierige Zeit, aber dann beißt du dich durch und dann weißt du genau, wer du bist, weil du willst nicht da zurück hin, wo du hergekommen bist, weil du das weißt, das ist deine Chance des Lebens quasi. Und dann haben wir das halt zusammen weitergemacht. Dann kam Girilenko, da kam Kristic, Theodosic.
Also NBA-Spieler.
Da haben wir eine richtige Mannschaft zusammen. Das war das Jahr danach, wo wir dann in Istanbul verloren haben im Finale.
Final Four der Euroleague.
Genau. Und dann kam Messina. Da haben wir 2 Jahre mit Messina zusammengearbeitet. Und dann das zweite Sliding Door-Moment war wahrscheinlich mein erster Sommer mit CSKA, wo ich dann gefragt habe, ob ich dann die Jugendturniere scouten darf, weil es für die ja nicht interessant ist, wirklich Jugendspieler zu unterschreiben. Aus Spanien, aus irgendwo, weil in Moskau unterschreibst du NBA-Spieler.
Ja, genau. Also die hohen Profis, die genau. Für sie spielen.
Ja, ich bin dann zu so einem Polen-U18-Turnier gegangen. Da weiß ich, deine Schröder-Generation, Abrinas war da als einjähriger
Jüngerer. Alex Abrinas, der dann später NBA gespielt hat und jetzt bei Barcelona ist.
Mhm. Und da waren...
Bitte? Alex Abrines heißt er, oder?
Ja, genau. Und da bin ich hingegangen zu dem Spiel und hätte ich mich in dem Tag woanders hingesetzt, in eine andere Seite des Spielfeldes, hätte ich meinen jetzigen Boss nicht kennengelernt. Ich saß dann da, habe dann aufgeschrieben, was ich gesehen habe und dann hat er sich vorgestellt, ohne mich zu kennen, oh, du bist von CSKA und dann hat er sich auch von Celtics und dann haben wir uns unterhalten und in Kontakt geblieben.
Wie hat er sich vorgestellt? Erklär mal, wie läuft sowas ab?
Er hat Kontakte gesucht, er hat sich vorgestellt, Austin Ainge und dann bin ich...
Also Austin Ainge, das ist der Sohn von Danny Ainge, muss man sagen.
Genau. Und der hat dann wirklich Kontakte gesucht, um einfach nur...
Leute kennenzulernen
für die Zukunft, einfach nur mal ein bisschen anzuhorchen, dass er auch mit mir sich dann später austauschen kann, was Spieler angeht. Mhm. Haben die mir tatsächlich ein Angebot gemacht schon, ist nach dem ersten Sommer, habe ich abgelehnt, weil Messina kam, ich wollte mit Messina arbeiten, ich wollte so einen
Trainer. Also Ettore Messina, einer der Trainer schlechthin in Europa, der auch mal bei den Spurs mitgearbeitet hat.
Genau. Mhm. Und dann sind wir in Kontakt geblieben und dann kam tatsächlich 2 Jahre später dann so ein 3-Jahres-Angebot.
Von den Celtics
und dann habe ich mich entscheiden müssen, ob ich dann halt weiter bleibe, weil der Trainerwechsel wieder ankam, da kam Itudis, die wollten mich behalten, der Präsident wollte mich behalten, Itudis wollte mich behalten, aber das war dann für mich so auch so Sliding Door, bleibe ich nicht. Lee hat mich besucht, Lee Jacker hat mich dann besucht zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung machen musste und dann hat er gesagt, egal was du machst, ist eine richtige Entscheidung, ob du jetzt bei CSKA bleibst in der Euroleague oder zu NBA gehst, bei den Celtics ist halt ein anderer Job, aber es ist eine richtige Entscheidung, so oder so. Mhm. Hätte ich an dem Tag, 3 Jahre vorher, hätte ich mich woanders hingesetzt, hätte ich ihn wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht kennengelernt, hätte ich ihn vielleicht später kennengelernt. Aber das war so auch Timing im Leben ist sehr wichtig. Und dann, wenn du den kennenlernst und dann in Kontakt bleibst und dann merkt er, was dir wichtig ist bei den Celtics, haben wir auch so eine Philosophie, wie du Menschen einstellst, wie du deine Arbeitnehmer einstellst, ist, dass du wirklich darauf achtest, dass die gute Arbeiter sind, dass sie arbeiten wollen, besser werden wollen, dass die wirklich so einen Drive haben, auch zu lernen und dass die halt vertrauenswürdige Menschen sind. Die müssen nicht Experten sofort sein, aber wenn du halt vertrauenswürdige Menschen hast, ich will jetzt nicht jetzt sagen, dass ich jetzt, ja, ich bin jetzt der heiligste Typ. Ich sag nur so die Philosophie von der Mannschaft, von unserem Präsidium oder von unserem Präsidenten und der GMs, Assistant GMs, dass die wirklich so eine Philosophie eingeschlagen haben. Und wenn du die beiden Faktoren hast, dann wirst du da hinkommen, wo du hinkommen sollst. Dann wirst du zum guten Experten, weil du halt vertrauenswürdig bist, du willst arbeiten, du willst besser werden, du hast wirklich einen Drive und man kann mit dir umgehen. Du kannst im Office tagtäglich kann man miteinander. Weil wenn du halt einen hast, der dann wirklich ein ist.
Sehr elegant. Also,
weißt du, dass du da halt jemanden hast im Office, den du wirklich nicht abkannst und dann hast du, ob er ein guter Experte ist oder nicht, hast du nicht das Bedürfnis, ins Office zu gehen. Also bist du dann eher so abneigend, was die ganze, das ist so ein toxisches Environment, das du dann kreierst. Und über die Zeit hinweg wird es nicht erfolgreich sein. Wir haben das halt peu à peu aufgebaut und so ein Fundament geschaffen. Wir sind alle gleich geblieben. Die meisten im Office sind ein Jahr vor mir gekommen. Ah. Als Brad Stevens gekommen ist und dann halt haben die
Also Brad Stevens war damals der Coach und ist mittlerweile General Manager?
Ja, also Präsident. Und alle anderen sind halt ein Jahr vorher, ich bin dann ein Jahr danach gekommen und dann sind wir so, als Mannschaft sind fast alle komplett geblieben von dem Zeitpunkt. Und deshalb war die Meisterschaft auch so emotional für uns alle, weil wir alle uns das erarbeitet haben, zusammen, gemeinsam. Natürlich waren neuere dazugekommen über die Jahre, waren einige, die vielleicht nur 2 Jahre da waren oder ein Jahr da waren. Klar, ja. Und dann sind wir halt wie Freunde, die dann gemeinsam feiern konnten und das gewonnen haben. Das war schon etwas Besonderes, weil das einfach heutzutage nicht wirklich gang und gäbe ist. Heutzutage wird schnell gewechselt, wenn man sieht, dass da Karriere gemacht werden kann und dass man dann Geld verdienen kann woanders, dass man eine andere Rolle hat, einen anderen Titel hat. Aber im Endeffekt weißt du, mit welchen Menschen du zu tun hast und dass du das viel mehr wertschätzt, als statt Karriere durchzustehen. Du bist schon bei den Boston Celtics, du bist schon in der NBA auf dem höchsten Level mit einer Organisation, die historischer es gar nicht gibt. Wir sind das auch zur besten Mannschaft der NBA gewählt worden, was abseits des Feldes angeht, was den Verkauf angeht, was den Merchandising angeht, was den so Revenue angeht und dass du so alles drumherum, diese ganze alles drumherum, all-encompassing Club, es geht nicht nur, was auf dem Spielfeld passiert, sondern was drumherum passiert, haben wir sowas geschaffen, was es einfach einzigartig ist heutzutage, weil es halt einfach immer sehr schnell zerbröselt und alle woanders arbeiten wollen, um sich zu verwirklichen, aber hier wird der Club verwirklicht.
Das ist total bemerkenswert, weil wenn man die NBA sieht, denkt man sich, das ist halt Geschäft, das ist Geschäft und das ist Geschäft, Business und dann sagst du, da haben quasi Leute, die jetzt 10 Jahre zusammenarbeiten oder länger, wie Freunde dieses Ziel erreicht, nämlich die Meisterschaft. Und da haben die Celtics sehr lange darauf hingearbeitet, auch wenn sie Rekordchampion sind, aber es hat ja ewig gedauert. 2008 oder war die letzte Meisterschaft davor und dann endlich mal wieder gewonnen, 2024. Das ist echt wow. Also das fühlt sich bestimmt ganz besonders an. Weil du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass dein größter Moment war, als Sportler war mit der litauischen Nationalmannschaft bei der EM die Silbermedaille zu gewinnen, weil ihr euch damit auch für die Olympischen Spiele qualifiziert habt in Rio. Aber das, was jetzt passiert ist, vergangenes Jahr, NBA Championship, ist noch größer?
Anders,
okay. Ja. Dachte mir fast, weil du bist ja auch wirklich Patriot, oder? Als Litauer, du liebst dein Land und du liebst es für dein Land viel zu geben, als Assistant Coach und was auch immer du machen kannst. Und dann stelle ich mir, wahrscheinlich das abzuwägen ist schwierig. Was ist größer?
Es ist halt anders, weil du halt auch unterscheiden muss. Wir haben 2013 haben wir den ersten Silbermedaille gewonnen, wo ich dann dabei sein durfte, konnte. Das war mein erster Sommer und dann haben wir gleich gewonnen. Das war so, das habe ich gar nicht realisieren können. Ich habe kaum geschlafen in der ganzen EM. Da habe ich mich noch übergeben vom ein Glas Wein. Mein Körper war einfach out of order. Done. I was out. Und dann war,
weil du so viel gescoutet hast,
das war einfach,
die anderen Mannschaften anschauen, die Videos zusammenstellen.
Genau. Und das war einfach alles von A bis Z, war als meinen Händen übergeben worden, weil die Assistenztrainer andere Aufgaben hatten. Für mich war das halt alles oder nichts. Und dann ging es halt um alles und dann haben wir es bis ins Finale geschafft, haben dann gegen Frankreich verloren. Aber das war doch so, es ging alles an mir so vorbei. Wir haben dann natürlich so, klar, hast du gefeiert, aber du weißt gar nicht, was passiert ist, so realisieren können, was für ein Wert das ist. Wenn du später halt die ganze Zeit nur verlierst, in den EMs, WMs nicht so weit kommst, sagen wir mal, dann weißt du, wie schwer das war, das ins Finale zu schaffen. Und dann haben wir gleich Finale, dann in der WM um Platz 3 gegen Frankreich verloren, in Spanien 2014 und dann 2015 wieder selber gewonnen.
Bei der EM
gegen Spanien. Und da war das dann so, dass die Euphorie, dass wir gegen Serbien im Halbfinale gewonnen haben, dann gegen Spanien halt verloren haben. Aber du hast dann meistens so, dass du Bronze- und Goldmedaillengewinner freuen sich mehr als der Silbermedaillengewinner. Ja. Aber im Endeffekt hast du Silber. Das war schon so Euphorie pur, weil wir einfach das ins Finale geschafft haben. Deshalb haben wir verloren, weil wir einfach uns zu sehr gefreut haben. Und dann habe ich erst später im Lockerroom realisiert, dass der Trainer gesagt hat, wir haben uns auch für Olympia qualifiziert. Und dann war es für mich so, ich glaube, deshalb haben wir auch verloren am Ende, weil wir einfach schon das geschafft haben, was für Litauen halt wichtig ist, aber halt auch selten ist. Also es ist nicht so, zu dem Zeitpunkt war es halt, dass wir keine Olympiade bis zu dem Zeitpunkt verpasst hatten. Aber der Gewinn der NBA Championship war dann halt off the court. Das war ja nicht, dass ich da so auf dem Spielfeld sein konnte, dass ich nicht an der Seitenlinie, dass die Emotion, du hast eine ganz andere Arbeit reingesteckt. Als Trainer, Assistenztrainer machst du einen ganz anderen Job. tagtäglich mit den Spielern, du bondest ja ganz hautnah dabei, du bist mit drin eine Stunde dabei.
Okay, gutes Slogan,
und,
ja, kennt man.
Und off the court ist es dann anders, wenn du es von außen beobachtest, hast du nicht diesen emotionalen Draht. Du, also so die, unsere GMs, Assistant GMs und so, unsere Decision Maker.
Also die General Manager,
die
größten Entscheider.
Genau, die haben einen ganz anderen Draht dazu und die müssen diese emotionale Kälte haben dazu, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die können nicht emotional werden, was in Europa gang und gäbe ist, wo die halt die GMs und die Präsidenten ausflippen, weil das einfach so hier normal ist. Aber das ist, du kannst das rational nicht die richtigen Entscheidungen treffen, weil du halt deinen Poise verlierst quasi.
Also mit Poise meinst du dieses konzentriert sein, dieses unbedingt gewinnen wollen, diese Konzentration. Ich weiß nicht, ob es da ein gutes deutsches Wort dafür gibt, aber also wirklich konzentriert, fokussiert.
Dadurch haben wir dann halt gefeiert, aber du hast schon gespürt, dass es, klar, du hast halt so viele Jahre reingesteckt und dann spürst du, dass du das, was du reingesteckt hast, endlich so eine Last von den Schultern gefallen, weil wir schon mal im Finale verloren haben gegen Golden State 2 Jahre vorher, dann viele Dramas gehabt haben drumherum, sind dabei geblieben und haben das dann doch hinbekommen mit den Spielern, die wir auch gedraftet haben in unserem Roster. Und das war natürlich schon sehr am Ende, ja, man konnte sich wirklich gut fühlen, dass du das was erreicht hast und dass du es wirklich auch genießen konntest, aber es war anders. Das war, mein Bruder war da, ich hatte ihn eingeladen, die ganzen 2 Wochen hat der ganze Finals mitgemacht, mitgeschaut, mitgefeiert am Ende und das war so, ich wollte an dem Abend nicht schlafen gehen, weil ich einfach nach der Party dann, als die um 5 Uhr dass die Bar oder der Club dann zugemacht hat, habe ich gesagt, ich will nicht schlafen. Ich will, dass es nicht aufhört. Und dann sind wir mit meinem Bruder durch die Stadt gegangen, weil das ein schöner Morgen war. Und dann war die Stadt natürlich leer. Ich habe da ein Foto gemacht mit Bill Russell-Statue, mit Red Auerbach-Statue. Und dann sind wir
also den absoluten Celtics-Legenden,
genau,
der Manager und der Spieler schlechthin.
Und dann sind wir zu dem Diner gegangen, wo der einzige der Diner, der 24 Stunden offen hat. Und dann war da so ein Local TV Station, die dann halt Interviews gemacht hat. Auf einmal haben die gesehen, dass ich meine Brille hatte. Und dann
die Skibrille, die man anzieht, genau, im Lockerroom, wenn da mit der Champagnerdusche alles nass gemacht wird.
Und dann war das so, dass wir halt so wie so Forrest Gump quasi mittendrin wieder da war, aus nichts im Local Fernsehen zu sehen war. Und mein Bruder im Hintergrund am Film gewesen, wie das war, siehst du ihn im Fernsehen, wie er den Fernseher filmt. Und das war schon so richtig wie im Film.
Also du hast da ein Interview gegeben und hast dich da auch zu erkennen gegeben, oder die haben das kapiert, dass du zu den Celtics gehört?
Ja, die haben gefragt, die haben gesehen, dass ich dann schon mit der Brille da war. Und dann haben wir an dem Tag noch Draft-Workouts gehabt. Also wir sind zurück ins Hotel mit meinem Bruder. Mein Bruder ist dann schlafen gegangen. Ich habe geduscht und bin in die Halle gefahren, weil wir halt Draft-Workouts hatten gegen 1 Uhr. Und dann nach dem Draft sind wir mit meinem Bruder wieder getroffen, sind wir was essen gegangen. Ich habe dann 38 Stunden nicht geschlafen. Ich wollte nicht, dass es aufhört, aber dann habe ich wirklich 12 Stunden geschlafen danach.
Aber irre, weil Draft-Workout heißt ja, dass da Spieler kommen, die potenziell vielleicht von euch gedraftet werden, die ihr euch nochmal anschaut. Und sollte man eigentlich nicht meinen, dass sowas passiert am Tag, nachdem man die Meisterschaft gewonnen hat, weil da denkst du da, jetzt ist erstmal eine Woche Party und dann schauen wir, wie unsere Zukunft ausschaut. Aber das geht halt zeitlich nicht anders, oder?
Nee, das geht nicht. Das ist schon alles vorher geplant, eingeplant. Dann sind schon eingeflogen die Spieler. Dann wird das halt ein bisschen zurückgeschoben, weil die dann eh da sind. Ja. Bei den Denver Nuggets, das Jahr davor war es auch so. Die sind dann halt auch, haben gefeiert und am nächsten Morgen waren die in der Halle und haben da ein Draft-Workout gemacht. Das war halt dann normal.
Das ist so irre. Das ist
hört
so,
nicht auf. Das hört ist, unser nicht Job auf. Ist dann so, dass es dann halt 12 Monate lang geht. Du hast dann zwischendurch halt, klar ist es flexibel, hast einen Trainerjob, weil du halt nicht wirklich die ganze Zeit in der Halle sein musst. Aber ja, das war halt der Alltag.
Aber du bist immer noch am Strahlen. Ich hatte dich vorab ja auch gefragt, ob du vielleicht deinen Ring mitbringen kannst, weil in der NBA ist es ja so, ist anders als in Deutschland, wenn man jetzt irgendwie Fußballmeister wird, ja, dann gibt es diese Schale und die Spieler kriegen in der Regel nichts, aber in der NBA und in allen amerikanischen großen Sportarten gibt es ja für die Spieler am Anfang der neuen Saison diesen Ring, den der Verein designt, wo dann draufsteht, was das war, hat die Meisterschaft 2024 und dann sind da kleine Edelsteine drauf und so weiter und das Logo vom Verein. Und den trägt man dann ja auch quasi, um allen zu zeigen, hey, ich bin Champion.
Ja.
Und du hast den auch bekommen.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Und das ist so, also der innerste Kreis des Teams, also Trainer natürlich, Assistententrainer, Scouts, wer bekommt sowas?
Alle.
Alle. Ja. Alle, die damit zu tun haben, in irgendeiner Form.
Es gibt 3 verschiedene Level von dem Ring. Also den größten, der die meisten Gadgets drin hat, weil ein Teil des Parketts wurde auch in den Ring reingesetzt bei den ersten Level des Rings. Die haben die Spieler bekommen, der Head Coach und der Präsident und die Eigentümer. Dann die zweiten Level haben dann die Assistenztrainer bekommen, und einige andere im Front Office, die dann halt GMs, Assistant GMs und so. Und den dritten Level haben dann alle bekommen. Das war so, dass wir dann halt von Front Office, Back Office, alle, die halt im Marketing arbeiten, die ja nicht am Basketball per se arbeiten, sondern halt im Hintergrund, haben auch einen Ring bekommen. Da haben wir eine extra Zeremonie gehabt für uns, für unseren Staff, für unseren Front Office Staff und Back Office Staff, dass wir uns halt da auch so ein Restaurant gemietet hatten und dann 200 Ringe ausgeteilt wurden. Dann haben
200.
Wir alle zugleich aufgemacht.
Wahnsinn. Also nicht wie bei, die Spieler kriegen es halt vor dem ersten Saisonspiel der neuen Saison, kriegen die den feierlich überreicht, den Ring. Aber dass das ganze Team im Hintergrund dann seine eigene Zeremonie hat, ist ja auch schön. Das ist ja echt so ein intimer Moment wahrscheinlich, wo man nochmal merkt, was man da geschafft hat.
Ja, klar. Und dann bist du halt wieder zusammen mit deinen engsten Kreisen, sag ich mal, mit den Leuten, mit denen du tagtäglich zu tun hast. Und dann kannst du es nochmal einfach Revue passieren lassen, weil du einfach wirklich gemeinsame Erinnerungen hast, weißt du, wo du vorher warst. Da hat ja ein Kollege gesagt, ich habe hier in diesem Restaurant vor den Celtics als Türsteher gearbeitet. Und sind wir in demselben Restaurant, haben wir dann halt die Meisterschaft gefeiert, wo er gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dass er bei den Celtics halt angeheuert wird. Das war wahrscheinlich 2-3 Jahre, bevor er bei den Celtics angefangen hat, so ein Internship zu machen. Und es hat sich so angearbeitet, dass er dann halt da feiern konnte, wo er früher als Türsteher gearbeitet hat. Also es war schon coole Momente, wo wir dann halt zusammen uns ausgetauscht haben und gefeiert haben, aber dann nach Hause gefahren sind, 10 oder 11, hat relativ früh angefangen und dann waren wir am nächsten Tag wieder am Arbeiten, weil wir am nächsten Tag gibt es im Office. Also es ist ja so, Front Office und Office ist halt eine ganz andere Arbeit als Trainer und Spieler und das ist halt schon, muss man halt abgrenzen.
Krass.
Andere Emotionen, anderes Involvement und dann musst du halt wirklich auch das rational realisieren können und das wirklich auch in die richtigen Schubladen reintun.
Der Athletiktrainer der deutschen Basketballnationalmannschaft, Arne Griskowiak, den kennst du ja wahrscheinlich auch. Kennst du nicht? Egal. Also der ist auf jeden Fall schon länger der Athletiktrainer und ist ja auch mit Deutschland Basketball-Weltmeister geworden und der hat in seinem Buch geschrieben, never too high, never too low. Also er geht zum Beispiel am nächsten Morgen, nachdem sie Weltmeister geworden sind, macht er wie immer sein Training in der Früh. Also er macht sein eigenes Fitnesstraining. Die Spieler waren natürlich feiern und schlurfen irgendwie verkatert zum Frühstück um 11, aber er hat halt wie immer, keine Ahnung, um 6 Uhr angefangen zu arbeiten und dadurch ist er irgendwie geerdet. Ich stelle mir das sau schwierig vor, wenn man eben sowas wie eine NBA-Meisterschaft gewonnen hat, dann irgendwie zu sagen, ja, also nicht zu hoch. Und vor allem never too low heißt ja, wenn man verloren hat, dann darf man es auch nicht zu krass nehmen und sich zu sehr zu Herzen nehmen.
Du darfst dich selber darin nicht verlieren. Mhm. Meine eigene Philosophie ist, dass ich, egal was passiert, ich selber bleibe. Ich nehme meinen Job ernst, aber ich nehme mich selber nicht ernst. Zum Beispiel urteilst du, Leute sagen, du darfst nicht urteilen. Jeder urteilt in gewissem Maße. Du darfst Leute nicht verurteilen. Mhm. Du musst halt Sachen unterscheiden können. Ja, und da musst du halt sich selber auch irgendwo da einordnen können, dass du realistisch sehen kannst, wo du lebst, wer du bist, wenn du Geld bekommst, erfolgreich in der Karriere bist und dann halt dadurch ein bisschen dir mehr leisten kannst, wird das Geld wirklich nur das zum Vorschein bringen, wer du wirklich bist. Mhm. Wenn du wirklich geizig bist, wirst du noch geiziger. Wirst du mehr der teilt und gibt, wirst du noch mehr teilen. Bist du ein Arschloch, bist du noch ein größeres. In Japan zum Beispiel sind Menschen darauf fokussiert, was die dem Umfeld geben können. Mhm. Ist alles darauf gerichtet, was kann ich jetzt hier beitragen, dass es uns allen besser geht. In Europa, in der westlichen Welt, was kannst du machen, dass es mir besser geht? Was kann ich hier rausbeziehen, dass ich jetzt hier mehr verdiene, besser werde, einen besseren Titel bekomme? Es geht um mich und dort geht es um uns. Mhm. In Japan ist es Kaizen, bei uns bei den Celtics ist es auch Kaizen.
Das steht auch bei euch in der Trainingshalle,
genau,
oder?
Genau, ist bei uns ganz groß angeschrieben. Und das geht jetzt auch darum, dass man nicht sich wirklich auf das Resultat fokussiert, sondern um das tagtägliche Verbessern. Dass man wirklich auf diesen Prozess sich konzentriert und dass man wirklich sieht, dass man hier und da mal sich verbessern kann. Auch wenn man gewonnen hat, muss man immer sich darauf zurückkommen, um zu sehen, was hätte man besser machen können. Wenn man verloren hat, wenn man schlecht war, muss man sehen, was man gut gemacht hat und das immer wieder vor Augen zu stellen und dann kommt das Resultat von alleine.
Ja.
Also ich war ein ganz anderer Mensch, als ich nach Moskau gegangen bin und als ich Moskau verlassen habe. Mhm. Aber ich habe dann auch wirklich gesehen, dass ich nicht dorthin gehöre, im Sinne von meiner Seele. Ich habe selber gespürt, klar, die haben mich eingenommen, die wollten nicht, dass ich weggehe, weil ich auch als Arbeiter wahrscheinlich sehr gut reingepasst habe. Mhm. Aber im Sinne von, wie ich mich gefühlt habe innerhalb der Kultur, im alltäglichen Leben, ich habe gespürt, dass ich mich viel zu viel verändern müsste, um dann halt mich dort anzupassen, reinzupassen. Klar musst du dich irgendwo hier und da mal drücken, das ist so 80-20-Regel, die 80-20-Regel. habe ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt, aber das macht schon Sinn, weil ich dann einfach nur, das war nicht mehr 80-20, das war wahrscheinlich so 40-60, weißt du, wo man schon...
Also 40% sind in Ordnung und 60% taugen dir eigentlich
nicht. Ja, wo ich dann einfach nicht mehr ich selber sein konnte, das war zu viel meiner Persönlichkeit, es hat dann leiden müssen, um dort zu funktionieren. Und dann war ich dann, am Ende war ich dann so, dass ich, als ich im Zug war, auf dem Weg zum Flughafen, mit meinen ganzen Sachen, als die Tür dann zuging, habe ich geweint. Ich habe geweint, weil sich so viel bei mir angehäuft hat, dass ich mich so viel unterdrückt habe. Es war einfach so drin. Du bist bei Cesca, du bist auf dem höchsten Level, aber als Mensch fehlt dir was. Dir fehlt so viel, du musst viel zu viel deiner Persönlichkeit aufgeben, um dann halt das zu genießen, was du am Alltäglichen bekommst. Verstehst du? Und ja, das ist halt sehr kulturabhängig. Das kann jedem passieren in einer verschiedenen Kultur. Muss nicht unbedingt Russland gewesen sein, das kann auch woanders gewesen sein. Für mich war es dann dort und ich habe gespürt, dass ich dann halt, als ich dann losgelassen habe, ich habe geweint, weil ich auf dem Weg, es war vorbei. Es ist so ein anderes Kapitel, das war's.
Aber du warst froh auch in dem Moment, oder
was? Ich war froh, ja, ich war froh. Ich wusste nicht, was kommt. Mhm. Ich war froh. Ich habe dann auch ein bisschen Wehmut gehabt, weil wir keinen Euroleague-Titel gewonnen haben. Später haben die es dann gewonnen, zwei Jahre später. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich hätte dabei sein können. Die wollten mich behalten. Ja. Ich war auch da, gab es auch einen Zeitpunkt, wo die mich wieder unterschreiben wollten, ein halbes Jahr später, weil der Scout, der nach mir gekommen ist, rausgeflogen ist. Mhm. Der hat mich wieder rekrutiert und habe gesagt, ich kann nicht hin und her springen. Da haben die tatsächlich gewonnen, noch zweimal in den nächsten vier Jahren. Und dann gab es für mich auch im Laufe der Zeit bei den Celtics Angebote aus Europa, wo ich dann halt auch wirklich überlegt hatte, gerade zu Covid-Zeiten wusste man, jeder hat dann über Covid-Zeiten wahrscheinlich andere Gedanken gehabt. Mhm. Aber ich bin am Ball geblieben, weil ich wusste, dass irgendwas kommt. Irgendwas kommt, wir bauen richtig auf. Dann war Brad Stevens da, das war auch so ein Draht da, dass wir halt auch wirklich öfter sprechen, öfters texten. Das ist dann, da hast du viel mehr Input, was du vorher vielleicht nicht so viel gehabt hast, weil bei Scouts ist es so. In Scouts kannst du machen, was du drehen, wie du willst. Wir sind Scouts, wir sind nicht Entscheidungsträger. Mhm. Und wenn wir dann kontaktiert werden, müssen wir halt die Antworten haben oder eine Meinung haben. Mhm. Und dann musst du dich nicht jetzt wichtig machen, dass du jetzt jemand anders bist und dass du jetzt Scout von irgendwas bist. Mhm. Bist du Scout von Traktoren. Keine Ahnung. Also es ist egal, welchen Job du machst, du musst ja Realität sprechen und du musst dich dadurch nicht kleiner machen. Ich bin vielleicht nur ein kleiner Teil von den Celtics, weil die Celtics ist eine große Organisation, das ist eine große Geschichte, die vor mir da war und die nach mir auch da sein wird, ist nicht von mir abhängig. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich dann dabei sein darf und dabei sein kann und das dazu beitragen kann. Wie groß der Beitrag ist, hängt vom Jahr ab, hängt von der Situation ab, hängt von einer Frage ab. Und vielleicht ist die Frage, vielleicht kommt die in einem halben Jahr, vielleicht kam die schon mal, wenn die Frage dann kommt oder das Thema aufkommt und ich eine Meinung habe, dann habe ich meinen Job getan. Oft ist es auch so, ich habe jetzt nicht die Antwort, aber gib mir ein Anruf, zwei Anrufe, ich habe die Antwort parat, wenn es um irgendwelche Informationen geht. Mhm. Mhm. Aber dann musst du meistens auch Vorarbeit machen, dass du auch die Antwort schon vorher parat hast oder ungefähr weißt, Red Flag oder keine Red Flag. Mhm.
Benners, Wahnsinn. Ich hatte eigentlich gedacht, wir schaffen so vier Viertel und vielleicht noch eine Overtime und eine Halbzeit. Aber wir sind, glaube ich, es ist jetzt schon kurz vor 4:10. Erstmal am
Hast
Ende.
Hast du noch was?
Also ich hätte noch viel, aber wir müssen, glaube ich, wann anders weitersprechen. Ich fand es jetzt mega interessant, auch dieses Thema Sliding Door Moments, Philosophie. Ein Sliding Door Moment war, als ich dich kennengelernt habe in Kaunas, weil da saßt du halt da, wo die Scouts sitzen und ich saß da auch irgendwie durch Zufall und dann habe ich kannte dich aus dem Internet von Instagram und dann habe ich gedacht, das ist ja doch, den spreche ich jetzt an und da habe ich dich kennengelernt. Ja. Hätte ich mich damals nicht getraut oder hätte ich mich woanders hingesetzt, dann hätte ich dich nicht kennengelernt, dann würden wir jetzt heute nicht zusammensitzen und einen Podcast aufnehmen.
Ja. Ja.
Insofern, das war jetzt erstmal mega interessant. Ich würde vorschlagen, wir setzen das Gespräch wann anders fort.
Ja, zweiten Teil machen wir.
Wir machen den zweiten Teil, genau so, weil da ist noch so viel. Ich will noch viel wissen über Basketball in Litauen, über wie du Basketball in Deutschland siehst, was du auch jungen Spielern rätst, die vielleicht wirklich die Chance haben, Profi zu werden. Da gibt es so viel, was ich noch mit dir besprechen will.
Ja.
Und das würden wir einfach wann anders machen.
Klar, gerne.
Also vielen Dank erstmal, dass du da warst, Benners.
Danke für die Einladung.
Bitte, sehr gern.
Das war's für diesmal mit Kurz und Knapp, dem Basketball-Podcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören und besonderer Dank an Matthias Sautier. Matthias hat die Folge produziert und dafür gesorgt, dass alles tipptopp klingt. Und vielen Dank auch an Stefan Müller, unter anderem dafür, dass ich bei ihm im Studio aufnehmen durfte. Wenn ihr Feedback oder einen Themenvorschlag habt, dann gern her damit. Schreibt mir zum Beispiel auf Instagram an kurzundknapp.podcast oder an mich. Ich heiße einfach Uli Knapp. Und wenn ihr mir helfen wollt, dann sind eine Bewertung und ein Abo beim Podcast-Anbieter eurer Wahl sehr cool, zum Beispiel bei Spotify. Servus und bis zum nächsten Mal.